NFL, der Football-Podcast.
Herzlich willkommen bei OneFL, dem ja, Football-Podcast, wie das Intro schon gesagt hat. Mein Name ist Emil und ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit für mich und meinen Podcast genommen hast. Ja, als erstes möchte ich gleich mal dazu sagen, das ist meine allererste Folge von OneFL und auch mein allererster Podcast. Das heißt, du kannst dich wahrscheinlich schon auf so den ein oder anderen Fehler, der sich hier einschleichen wird, einstellen. Ich entschuldige mich am liebsten jetzt schon mal dafür, weil da muss ich mich auf jeden Fall, glaube ich, erst nochmal zurechtfinden und orientieren. Und da werden mit Sicherheit der ein oder andere Fauxpas passieren. Genau, also bitte hab Nachsicht. Genau, es ist Donnerstagabend. Heute Nacht beginnt die dritte Preseason-Woche in der NFL. Und ich dachte mir, das ist der beste Zeitpunkt, um ja die erste Folge rauszubringen. Und ja, ich habe mich die letzten Wochen ziemlich intensiv mit diesem Projekt beschäftigt und mich da auch so ein bisschen drin verloren. Habe mir viele Gedanken über Technik und über Podcast-Hoster und über ja Intros und Namen und Logos und was weiß ich was schlau gemacht. Und ich habe mich versucht zu informieren. Das ist manchmal die Schwierigkeit, dass es dann heutzutage eher zu viele Informationen gibt als zu wenig und jeder hat einen anderen Tipp. Aber ja, ich habe mir jetzt gesagt, bevor ich mich jetzt hier in der Theorie verliere und ja, ich übers Planen nicht hinauskomme, ja, lege ich heute einfach los. Besser geht's ja nicht. Genau. Das erste Thema. Eigentlich ein wunderschönes Thema, nämlich das Ende der zweiten Preseason-Woche. Man glaubt es kaum, das Wort Preseason kommt im Satz vor und ich rede über was Schönes. Das ist irgendwie für mich sehr ungewohnt. Ich bin eigentlich nicht so ein wahnsinniger Fan der Preseason. Ich finde, die war in der Vergangenheit schon oft ziemlich schnarchig. Und ja, es gibt aber immer mal wieder so ein paar Schätze an Spielen, wo man denkt, krass, das war jetzt echt richtig gut. Und ich rede über das Spiel, das Montagnachtspiel, die Baltimore Ravens gegen die Washington Commanders. Die haben gegeneinander gespielt und es war, ja, war einfach historisch. Man glaubt es kaum. Preseason-Spiele können auch historisch sein, denn der Winstreak der Baltimore Ravens ist vorbei. Die haben es tatsächlich geschafft, sich von den Washington Commanders bezwingen zu lassen. Nach 24 Preseason-Spielen ungeschlagen zu sein und jetzt gegen Washington dann doch mal den Kürzeren zu ziehen. Ich hätte es nicht erwartet. Ich finde, auf dem Papier sieht Baltimore einfach durchweg besser aus. Aber das ist nun mal die Preseason, die ist ja sowieso immer eine Wundertüte und die NFL ja sowieso. Also insofern wirklich fantastisches Spiel. Es war von Anfang bis Ende spannend. Es gab Punkte, es gab Defense, es gab Quarterbacks, die was konnten vor allen Dingen auch. Es gab tolle Run-Games, tolle Pässe. Ja, also es hat sich gelohnt, für mich zumindest. Ich fand, das war so ein Spiel, das hätte auch wunderbar in der Regular Season stattfinden können und wäre ja, wäre ein Leckerbissen gewesen. Genau, also qualitativ fantastisch. Die Zuschauer waren auch alle dabei, die Stimmung war gut im Stadion. War einfach was ganz, ganz Tolles, so um sich auch auf die neue Saison einzustimmen. Und ja, die Ravens haben die Spiele davor, also die letzten 10 Preseason-Spiele, öfter mal doch auch noch knapp gewonnen und haben das irgendwie hinbekommen, dann den Sieg doch noch mit nach Hause zu nehmen. In diesem Fall hat es dann aber nicht hingehauen. Die Commanders haben dann das siegbringende Field Goal verwandelt und also es lohnt sich einfach. Ich will hier gar nichts, ich will hier jetzt gar nicht das ganze Spiel auseinandernehmen, denn muss auf dem Teppich bleiben. Es ist die Preseason, aber es hat sich wirklich gelohnt und ich hatte wirklich sehr, sehr viel Freude damit. Vielleicht hast du es ja auch gesehen. Ja, und wo wir gerade bei Streaks sind, habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich der längste Losing Streak in der NFL-Geschichte? Fand ich eigentlich ja, dann ganz interessant, sich da mal schlau zu machen. Wusste ich nicht, vielleicht wusstest du es, die Tampa Bay Buccaneers haben in der 76-77er Saison oder in den zwei Saisons tatsächlich vollbracht, 26 Spiele in Folge zu verlieren. Das finde ich schon auch echt krass und verrückt. Also über zwei Saisons hinweg, die erste Saison 14 Spiele verloren und bei der zweiten dann tatsächlich nur die letzten zwei Spiele noch gewonnen. Und da dann, das hat den Streak auch beendet, gegen die New Orleans Saints auswärts 33-14 gewonnen. Nur mal so für die Geschichtsbücher. Genau, fand ich irgendwie ganz interessant. Aber das ist ja gar nicht das Thema der heutigen Folge. Die Überschrift sagt ja Emos versus Stats. Und ja, da geht es um Statistiken, nämlich um diese ganzen tollen Statistiken, die uns die NFL da immer in Häppchen präsentiert. Man wird ja während eines Spiels oder auch ja, manchmal auch während der Red Zone, aber meistens vor allen Dingen, wenn man ein Spiel guckt, ziemlich bombardiert mit Statistiken und mit Wahrscheinlichkeiten und. Und ich finde das absolut faszinierend, wie viel da getrackt wird. Es wird ja wirklich alles aufgezeichnet. Ich meine, Next-Gen-Stats ist ja auch sowas, was da ganz gut gemacht wird mit Animationen und allem. Ist wirklich super unterhaltsam. Die Frage, die ich mich nur gestellt habe, ist, inwieweit kann man sich auf sowas verlassen, beziehungsweise welche Gewichtung haben die Statistiken oder sollten die Statistiken haben? Denn ich habe den Eindruck, das nimmt schon sehr Überhand. Und das sind ja nicht nur die Statistiken, sondern auch zum Beispiel die Draft-Reihenfolge, die einem Spieler an sich in der NFL bis zum Ende der Karriere irgendwie noch angeheftet bleiben. Also wann du gedraftet worden bist, in welcher Runde und an welcher Stelle. Das finde ich faszinierend, wie wichtig das ist und bleibt vor allen Dingen auch. Klar, in dem Moment, in dem du gedraftet wirst, ist das super wichtig. Aber ich finde nicht, dass das 5 Jahre später noch eine Rolle spielen sollte. Meine Meinung. Dazu hat Ron Rivera auch was gesagt. Da ging es nämlich um die Frage, was er von Sam Howell hält. Der wurde ja letztes Jahr im Draft 22 in der 5. Runde an Platz 144 von den Commanders ausgewählt. Und ja, er meinte, es ist vollkommen egal, wann jemand gedraftet wird. Das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Das fand ich sehr interessant. Ich habe das so jetzt von einem Coach noch nicht gehört, obwohl, naja, es geht natürlich auch darum, wollte er damit Sam Howell nur den Rücken stärken oder meint er das halt wirklich so? Für ihn ist es wahrscheinlich tatsächlich wurscht, weil entweder der Spieler funktioniert und passt in die Offense oder in die Defense oder eben nicht. Also ich denke, das ist wahrscheinlich wieder ein anderes Ding. Aber das hat mich eben auf die Idee gebracht, da ein bisschen drüber zu sprechen und ja, dich auch ein bisschen an meiner Gedankengrütze teilhaben zu lassen. Ja, ist es denn egal, wann man gedraftet worden ist und sind Statistiken denn egal oder sind eigentlich, ja, hat eigentlich alles so seine Berechtigung? Das ist jetzt die große Frage, die ich mir stelle. Und ich glaube, da ist es wie überall. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte irgendwo. Prinzipiell finde ich, ist der Draft vielleicht eine Auszeichnung für einen Spieler. Genauso wie es irgendwie Defensive Player of the Year ist oder MVP oder die ganzen anderen verschiedenen Auszeichnungen, die es gibt. Genau, ganz langsam. Und mehr aber eben auch nicht. Also die gute alte Geschichte, die kennt ja jeder, Tom Brady im 2000er Draft ist einfach in der 6. Runde als 199. gedraftet worden und war als 4. Quarterback eingeplant. Und wir wissen alle, was draus geworden ist. Der Draft ist mit Sicherheit nicht unfehlbar und ich bin mir auch sicher, dass da schon viele Spieler durchgerutscht sind, die mit Sicherheit eine Bereicherung für die NFL gewesen wären. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Genau, woher kommt dieser ganze Statistikwahn, frage ich mich dann. Und was, glaube ich, ja, in Amerika gang und gäbe ist, liegt, glaube ich, auch im Ursprung so ein bisschen im Baseball. Das ist so zumindest meine Vermutung, denn die Baseball-Statistiken sind tatsächlich nochmal eine ganz andere Nummer. Da ist die NFL noch vergleichsweise süß und harmlos dagegen, denn da gibt es einfach alles, was über 100 Jahre aufgezeichnet worden ist und festgehalten worden ist. Also da steht einfach alles auf dem Papier. Das ist wirklich, da geht es ums Wetter, da geht es um die Temperatur, da geht es um alle möglichen Dinge. Ich glaube, das wurde so ein bisschen adaptiert für den Football. Da funktioniert das ja auch ziemlich gut. In anderen Sportarten, wie jetzt im Fußball zum Beispiel, finde ich, funktioniert es eher so mäßig. Also da wird es ja auch immer wieder versucht, die Statistiken so ein bisschen aufzupumpen, um dem Zuschauer mehr zu bieten, gerade wenn ein Spiel halt irgendwie langweilig ist, dass man was zu gucken hat und ja, so ein paar Wahrscheinlichkeiten und Statistiken zu sehen, Tormöglichkeit, Torschussprozente und ja, Ballbesitz, Passgenauigkeit und Pässe insgesamt und solche Sachen. Dann wird irgendwie zu jeder größeren Veranstaltung, WM oder EM, irgendwie auch sowas wie Packing oder sonst was hervorgekramt, um da wieder neue Aspekte reinzubringen. Aber ich glaube, beim Fußball klappt das nicht so gut. Liegt wahrscheinlich einfach auch daran, dass Fußball an sich halt fortlaufend ist, die Uhr bleibt nicht stehen, das Spiel läuft und läuft, und beim Football kannst du eben die einzelnen Plays tracken. Du kannst einfach wunderbar sagen, Play 1, Play 2, Play 3, welcher Drive, welche Halbzeit, welches Viertel, das lässt sich wunderbar machen. Das ist beim Baseball tatsächlich sogar noch eine Ecke einfacher. Da gibt es ja dann die Innings, 9 Stück davon, und dann noch halbe Innings und dann noch die Outs. Also du kannst da alles wunderbar tracken. Also die Sportart Baseball ist wahrscheinlich einfach perfekt dafür geeignet, um Statistiken festzuhalten. Beim Football funktioniert das auch ganz gut, und ich bin auch ein großer Freund davon, sich zu informieren, und ich finde manche Sachen auch faszinierend, keine Frage. Aber manchmal denke ich dann auch, naja, okay, das ist dann der beste Quarterback auf über 20 Yards innerhalb der letzten 21,5 Jahre. Dann denke ich mir, okay, das finde ich sehr willkürlich. Wieso 21,5 Jahre und wieso nur über 20 Yards und nicht über 25 oder über 15? Also, versteht mich nicht falsch, ich finde das interessant, aber ich bin auch der Meinung, man darf dem nicht zu viel Gewichtung geben, weil irgendwann wird man auch einfach blöd in der Birne. Und es handelt sich eben um Menschen, die da spielen, und zwar 22 Menschen, die auf dem Platz stehen, und jeder hat so mal seinen schlechten oder guten Tag oder ja, Woche, Monat, ja, wie auch immer. Genau, die Draft-Geschichte, über die ich vorhin gesprochen habe, da ist Brady natürlich das prominenteste Beispiel. Letzte Saison war Brock Purdy das ja noch extremere Beispiel. Der war ja Mr. Irrelevant. Oh Mann, schwieriges Wort. 261 Spieler wurden vor ihm gedraftet. Das heißt, der war wirklich der allerletzte. Und ja, wir haben alle gesehen, wozu der in der Lage ist. Die Scouts hatten alle nicht viel Hoffnung in Purdy und haben gedacht, naja, ganz nett, aber mehr auch nicht. Ist schon erstaunlich, was aus dem geworden ist. Dieses Mr. Irrelevant ist auch irgendwie eine ganz tolle, finde ich, Auszeichnung. Im ersten Moment klingt das ja ganz fürchterlich negativ und man denkt, oh Gott, irrelevant, das klingt ja ganz schlimm, ist ja nicht wichtig, toll, das ist aber gar nicht nett. Aber die Idee dahinter ist ja eine ganz andere, nämlich, dass es irrelevant ist, dass er als letzter gedraftet worden ist. weil er eben gedraftet worden ist und dass er im Endeffekt zu den Leuten gehört, die gedraftet worden sind und deswegen die Stelle, an der er gedraftet worden ist, irrelevant ist. Das finde ich wiederum richtig, richtig toll und spricht auch ein bisschen dafür, dass die Reihenfolge des Drafts eigentlich nicht wichtig ist, weil ich glaube, von den 262 Spielern im 2022 Draft waren mit Sicherheit einige dabei, die weniger auf die Kette gekriegt haben als der Mr. Purdy. Da bin ich mir ziemlich sicher und ja, deswegen immer wieder interessant auf jeden Fall. Auch interessant war die Geschichte im 2020er Draft, auch so eine Geschichte, über die oft mal gelacht worden ist. Da geht es um Stelle, an der der gute Justin Jefferson gedraftet worden ist. Der ist ja in der ersten Runde als, jetzt muss ich überlegen, 22. zu den Minnesota Vikings gegangen und direkt davor waren die Philadelphia Eagles dran und haben sich den guten Rieger geschnappt, den Wide Receiver, also den zweiten Wide Receiver, Jefferson ist ja auch einer, und die Eagles waren sich sicher, dass Rieger der bessere Fit für ihre Offense ist. Und ja, wir wissen alle, was dabei rausgekommen ist. Jalen Rieger übrigens, ich will die ganze Zeit Jason Rieger sagen, aber es ist Jalen Rieger, ist so ein bisschen untergegangen bei den Eagles und Justin Jefferson ist halt natürlich total explodiert, hat da Rekorde gebrochen, noch und nöcher. Ich glaube, da haben sich die Eagles auch zwischendurch mal ordentlich in den Hintern gebissen. Und das Ende vom Lied ist, jetzt spielen beide bei Minnesota. Ist natürlich auch irgendwie ziemlich lustig. Also, was ich damit eigentlich sagen will, ist, der Draft ist schön und gut, die Statistiken sind wunderbar, aber so manchmal, da denke ich mir, die eine oder andere Statistik könnte man sich sparen und auch das ein oder andere Mal könnte man auch nicht erwähnen, wann die Person gedraftet worden ist, weil gucken wir uns mal die ganzen Quarterbacks an, die in den letzten, nehmen wir mal die letzten 10 Jahre in der ersten Runde gegangen sind oder vielleicht sogar als Number One Pick gegangen sind im Draft, da waren schon echt ziemlich viele Gurken dabei, also zumindest viele Enttäuschungen und viele Teams haben sich gedacht, Mist, das ist echt schlecht gelaufen. Also deswegen, ja, mein Fazit über das ganze Thema im Moment gerade ist auf jeden Fall, man muss da, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr an die Statistiken hält und eben auch den Draft so ein bisschen außen vor lässt und ja, den Faktor Mensch vielleicht auch einfach öfter mal wieder einfließen lässt. Ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Der Faktor Mensch. Der ist manchmal auch echt ganz gut, finde ich. Und der macht die NFL eben auch spannend. Wenn die Statistiken alle funktionieren würden, wüssten wir ja auch vorher, wie die Spieler ausgehen. Und boah, das ist ja nun wirklich nicht so. Also Überraschungen gibt es in der NFL mehr als genug. Insofern sogar in der Preseason, wie wir gesehen haben. Also, damit möchte ich abschließen für heute. Ja, ich bin so bei knapp 20 Minuten. Ich glaube, das ist für eine erste Folge ganz okay. Hoffe, ich habe nicht allzu viele Sachen verdattelt. Ich hoffe, das hat alles so funktioniert. Und würde mich freuen, dich bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben. So ein paar Themen habe ich jetzt auf jeden Fall schon noch in der Pipeline. Und ja, würde mich natürlich auch interessieren, was du denn denkst, das ist nämlich das Wichtigste eigentlich an der ganzen Sache, weil jetzt habe ich hier so meinen Monolog gehalten, weiß aber gar nicht, was du denn für eine Meinung hast. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du mir sehr gerne eine E-Mail schicken. Die E-Mail-Adresse lautet, jetzt muss ich tatsächlich nochmal nachgucken, jetzt schläft sich doch noch der Fehlerteufel ein, podcasts.one@gmail.com. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, über Feedback, über Kritik, über Lob, über Lob freue ich mich mehr als über Kritik, aber Kritik ist auch sehr gerne gesehen, vor allen Dingen die konstruktive. Alles klar, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Freitag, nehme ich mal an, und einen guten Start ins Wochenende und ich freue mich schon total auf die nächste Folge. Bin mal gespannt, was da so auf uns zukommt. We'll be right back.